Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Wären wir auf Twitter, würde ich sagen, Luka Doncic, that's the tweet. Luka Doncic hat letzte Nacht ja eine Leistung gebracht, die ihn wahrscheinlich so ein bisschen auch in den Olymp heben wird, die auf jeden Fall die Gespräche über ihn nicht verstummen lassen. Er hat sich in einen Superstar-Modus letzte Nacht gespielt und er war eine Game-Time-Decision über dieses Spiel, über das Spiel 4 der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers müssen wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen, hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Unser Experte heute, Patrick Rebin. Hallo Patrick.
Grüße dich, Andreas.
Es ist das erste Mal, dass jemand über 40 Punkte wirft und dann einen Buzzerbeater, nachdem die eigene Mannschaft zurückgelegen hat, seit The Shot von Michael Jordan damals gegen Craig Elo in seiner, glaube ich, ersten oder zweiten Playoff-Saison bei Michael Jordan. Man kann es bei The Last Dance nachsehen. Luka Doncic hat das Team auf seinen Schultern getragen und hat am Ende dafür gesorgt, dass die Mavericks mit 135 zu 133 nach Overtime gegen die Clippers gewinnen. Selber 43 Punkte, 17 Rebounds, 13 Assists und dieser Buzzerbeater. Es war noch nicht mal klar, ob er spielen würde können. Es war eine Game-Time-Decision, ich habe es gesagt. Es war so, dass Kristaps Porzingis nicht dabei war wegen einer Verletzung. Er hat das Team komplett getragen und er hat sich vielleicht in einen neuen Level reingebracht, oder?
Absolut, absolut, absolut. Ich meine, Luka Doncic war wirklich stark, seitdem er in der Liga ist. Aber in dieser Saison und vor allem jetzt auch in diesen Playoffs hat er sich wirklich nochmal extrem gesteigert. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt alle spätestens dann auch für die letzten Zweifler an Luka Doncic den Proof, was dieser Junge auch wirklich noch in der NBA erreichen kann. Ja, wenn er fit bleibt und vor allem, wenn natürlich auch seine Formkurve jetzt weiter so nach oben geht, wovon man aber, denke ich mal, doch relativ sicher ausgehen kann. Du hast es schon gesagt, 43 Punkte, 17 Rebounds, 13 Assists. Er hatte sogar schon zum Ende des dritten Viertels das Triple-Double sicher. Also wirklich eine wahnsinnige Leistung von Luka Doncic. Vergangene Nacht steht jetzt mittlerweile 2-2 gegen eigentlich wirklich starke Clippers. Wie gesagt, Kawhi Leonard, Paul George und so weiter und so fort. Und dann eben noch dieser, du hast ihn schon erwähnt, Buzzerbeater in Overtime, die Dallas Mavericks. Nur einen Punkt hinten, aber Luka Doncic denkt sich einfach mal, okay, mir egal, ich mache jetzt den Dreier vom Parkplatz und so viel Selbstvertrauen musst du in deinem zweiten NBA-Jahr halt auch erstmal haben. Sein Einsatz war fraglich, Knöchelverletzung im letzten Spiel zugezogen und trotzdem so ein Spiel abzuliefern, einfach nur der absolute Wahnsinn.
Es war insgesamt ein Wahnsinn und das Spiel war ein Wahnsinn und die Dallas Mavericks wären eigentlich nach der ersten Halbzeit schon fast geschlagen gewesen. Es brauchte eine starke zweite Halbzeit für die Mavericks.
Absolut, absolut. 21 Punkte hinten, die Dallas Mavericks zeitweise. Das größte Playoff-Comeback der Mavericks tatsächlich hatten dann im dritten Viertel einen 16-0-Run. Aber auch dann im vierten Viertel kamen die Clippers nochmal zurück. Lou Williams, Scorer des Abends bei den Clippers, der brachte dann mit noch rund einer Minute auf der Uhr den 121-121 Ausgleich. Dallas konnte nicht scoren. Die Clippers nahmen mit rund 21 Sekunden dann die Auszeit. Hatten dann den Plan zum Sieg, aber Kawhi Leonard, der verpasste seinen Wurf und auch Boban Marjanovic, der konnte das Spiel nicht entscheiden und so ging es dann eben in die Overtime und ja, in der Overtime wurde es dann eben wieder genauso knapp wie schon zuvor. Am Ende holten sich dann eben die Dallas Mavericks mit 2 Punkten mehr diese Overtime und somit auch diesen Sieg und Doc Rivers, der ging nach dem Spiel dann auch tatsächlich relativ hart mit seinem Team ins Gericht. Er hat ja gesagt, das letzte oder der letzte Spielzug, der hat das Spiel nicht verloren für uns. Es war eigentlich das gesamte zweite Viertel, was das Spiel verloren hat. Und ich denke mal, das ist auch so eine Sache, woran die Clippers dann einfach arbeiten müssen, dass sie es schaffen zu exekuten, weil, ja, wie du schon gesagt hast, die Dallas Mavericks waren eigentlich schon fast geschlagen nach der ersten Halbzeit und haben es dann eben nochmal geschafft, zurückzukommen. Eben auch gerade, weil Kristaps Porzingis fehlt. ist das wirklich eine besondere Leistung, denn Kristaps Porzingis hat sich jetzt auch in den letzten Wochen wirklich so ein bisschen als Anker für die Dallas Mavericks und auch für Luka Doncic etablieren können.
Es war erst sein viertes richtiges Playoff-Spiel für Luka Doncic und er hat sich jetzt vielleicht schon, oder hat er sich wirklich auf ein neues Level gehoben? Der Junge ist so, so gut und wir haben darüber nachgedacht, Mensch, wann werden wir nochmal einen so guten Europäer wie Dirk Nowitzki erleben? Es könnte sein, dass wir in ein paar Jahren darüber sprechen, ja, Luka Doncic hat das Erbe von Dirk Nowitzki aber sowas von angetreten. Ich meine, er ist auf dem besten Weg dazu.
Ja, absolut. Allerdings muss man das auch immer wieder so ein bisschen relativieren. Ja, Luka Doncic ist erst in seinem zweiten Jahr in der NBA, hat aber natürlich einen gewissen Vorteil auch gegenüber den Spielern, die aus dem College in ihr zweites Jahr NBA starten, also quasi aus dem College gekommen sind, dann in ihrem ersten Jahr gespielt haben und dann in ihrem zweiten Jahr sind, weil Luka Doncic eben schon diese Euroleague-Erfahrung in die NBA mitgebracht hat und diese Euroleague-Erfahrung, ja, letzten Endes wirklich mehr wert als College Football, weil im College Football hast du eigentlich, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, relativ das gleiche Niveau unter den Spielern, ja. Du hast da keine krassen ehemaligen NBA-Stars, wie du sie in der Euroleague teilweise hast, ja. Und ich meine, Luka Doncic hat ja auch in der Euroleague schon auf hohem Level gespielt, ja, durfte sich auch da auf hohem Level schon zeigen. Und ist dementsprechend auch nicht wirklich ein Second-Year-Spieler. Das war ja auch in der letzten Saison die Diskussion dann mit dem Rookie of the Year zum Beispiel. Natürlich, er musste diesen Rookie of the Year gewinnen. Aber wie fair ist das quasi, einen Spieler, der schon auf Profi-Basketball-Level gespielt hat, mit Spielern zu vergleichen, die wirklich ihr erstes Jahr auf Profi-Basketball-Level spielen? Dementsprechend, es ist eine absolut wahnsinnige Leistung, vor allem in seinem Alter, aber kommt eben aufgrund der Tatsache, dass er davor in der Euroleague und nicht im College gespielt hat, auch nicht von irgendwo.
Also, wir müssen ein bisschen relativieren, ein ganz kleines bisschen Wasser in den Wein gießen. Luka Doncic, wir wussten, dass er ein spezieller Spieler ist, aber er hat es letzte Nacht halt nochmal gezeigt und sein Team getragen. Wie ist es jetzt mit der Verletzung und bei Kristaps Porzingis? Können sie für Spiel 5 dann nochmal wieder eingesetzt werden?
Also Kristaps Porzingis weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist meiner Meinung nach noch nichts bekannt. Luka Doncic wird, denke ich mal, auch wieder eine Game-Time-Decision letzten Endes werden, weil man hat es jetzt auch in dem Spiel, im Spiel 4 schon gemerkt, dass er eben teilweise auch Probleme hatte mit seinem Knöchel. Und da musst du dann eben auch als Coach, auch als Medical Staff letzten Endes abwägen, was sind die Vorteile, wenn du Luka Doncic jetzt spielen lässt, dir das Spiel 5 holst, er sich aber wieder vielleicht verletzt oder beziehungsweise die Verletzung schlimmer wird und du ihn dann eventuell für den Rest der Serie, ich meine, du hast ja trotzdem noch ein Spiel, das du gewinnen musst, selbst wenn du als Dallas Mavericks jetzt Spiel Nummer 5 gewinnst oder sogar für den Rest der Playoffs verlierst. Und das ist halt immer so die Frage. Deswegen denke ich mal, wird zumindest Luka Doncic auch wieder eine Game-Time-Decision werden. Und Kristaps Porzingis, ja, ist eine gute Frage, ob er wieder spielen kann oder nicht.
Wir werden es in den nächsten Tagen beobachten. Spiel 5 dann übermorgen beziehungsweise morgen Nacht, in der Nacht von morgen auf übermorgen. Die Dallas Mavericks haben 2-2 ausgeglichen. Wenn wir auf die anderen Spiele gucken, die Toronto Raptors haben bei den Brooklyn Nets mit 150-122 gewonnen und haben am Ende diese Serie ganz klar mit 4-0 gewonnen. 20 Punkte von Pascal Siakam von der Bank, 29 Punkte von Norman Powell, 27 Punkte und 15 Rebounds von Serge Ibaka. Die Raptors konnten sehr früh ihre Bank rausholen und die Brooklyn Nets waren komplett überpowered während dieser 4 Spiele. Eine Serie ist auch zu Ende gegangen, von der man sich mehr versprochen hat. Man muss es am Ende sagen, es ist eine sehr, sehr enttäuschende Leistung von den Philadelphia 76ers gewesen, die 0-4 gegen die Boston Celtics verloren haben. Boston, muss man auch dazu sagen, haben das sehr erwachsen geregelt etc. Aber wir müssen die Frage stellen, ist the process schon am Ende?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich finde es schwierig, diese Frage jetzt allein an dieser Serie festzumachen, weil auch Ben Simmons ja zum Process in gewisser Weise dazugehört. Natürlich steht Joel Embiid vor allem, was The Process angeht und wird ja als der große Takeaway eben in diesem Tanking-Prozess der Philadelphia 76ers gefeiert. Aber in gewisser Weise gehört Ben Simmons auch dazu. Und er hat nicht gespielt gegen die Boston Celtics jetzt in den letzten Spielen. Deswegen ist es jetzt schwierig, anhand dieser Serie diesen Prozess oder das Ende des Prozesses festzumachen. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass es so, wie die Sixers es sich gedacht haben, nämlich dass dieser Prozess, beziehungsweise das, was jetzt am Ende des Prozesses steht, beziehungsweise stand, wirklich so eine Art Selbstläufer wird, ja, dass du nur noch Spiele gewinnst mit Joel Embiid, mit Ben Simmons und so weiter und so fort. Aber das ist eben, ja, absolut nicht der Fall. Und da muss man eben auch auf die Spieler individuell gucken. Sie schaffen es einfach nicht, fit zu bleiben. Sonst ist es immer Joel Embiid, der so ein bisschen rumkränkelt, dann hier mal eine kleine Verletzung hat, hier mal eine kleine Zerrung hat. Da zwickt es dann vor einem wichtigen Spiel plötzlich im Bauch, so, und jetzt ist es halt eben Ben Simmons, der sich verletzt hat und dementsprechend raus ist. Da muss man dann natürlich auch so ein bisschen den Staff hinterfragen. Schafft es der Coach, sein Team richtig einzustellen? Schafft es der Medical Staff, das Team richtig fit zu machen, beziehungsweise dann letzten Endes auch fit zu halten? Wie sind die Trainingsmethoden, die dort eben angewandt werden bei den Sixers? Weil es ist schon sehr, sehr auffällig, dass sich gerade bei den Sixers auch andauernd irgendein Star verletzt. Meistens, wie gesagt, Joel Embiid. Dazu kommt auch, dass die Philadelphia 76ers jetzt einfach extrem viel Pech hatten, muss man so sagen, dass sie gegen Boston antreten mussten. Seit knapp 40 Jahren konnten sie keine Serie in den Playoffs mehr gegen die Boston Celtics gewinnen. Und es war einfach, ja, du hast, wie gesagt, gegen Boston, gegen ein extrem starkes und variables Team vor allem gespielt. Ja, wir haben es jetzt auch wieder gesehen. Gordon Hayward ist raus, ja, hat sich verletzt. Kemba Walker steigt auf. Die ersten Spiele der Serie war Kemba Walker noch nicht wirklich auffällig gewesen. Jetzt, wo Gordon Hayward draußen ist und von Kemba Walker eben erwartet wird, dass er sich steigert, zack, Kemba Walker ist da und legt die Werte auf, die dann eben auch, ja, einen Gordon Hayward ersetzen können. Dazu hast du natürlich noch Spieler wie Jaylen Brown, Jason Tatum und so weiter und so fort, die ja sowieso immer eigentlich ihre Leistung zeigen. Und da fehlt es eben auch einfach bei den Philadelphia 76ers wieder so ein bisschen, weil sie haben zwar die guten Spieler natürlich mit theoretisch Ben Simmons und Joel Embiid, aber dahinter kommt dann eben mit Tobias Harris noch ein bisschen was, aber nicht mehr allzu viel. Und das ist dann eben, wenn du gegen so ein wirkliches Teamgefüge, wie es auch zum Beispiel die Miami Heat gewesen wären, wie es die Toronto Raptors gewesen wären, ist es dann wirklich schwierig zu bestehen. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, sehe ich oder habe ich eigentlich von Anfang an für die 76ers in diesen Playoffs zumindest unter den Top 5 Teams kein Team gesehen, gegen das sie in einer solchen Playoff-Serie bestehen können. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, in dem Spiel haben wir uns wieder gesehen, was die Boston Celtics eben ausmacht. Kemba Walker 32 Punkte, Jason Tatum 28 Punkte. Da hat sich wirklich, ja, da wechselt sich das wirklich schön ab. Mal ist die Last auf dem einen Spieler, dann ist die Last auf dem anderen Spieler, ist ein Spieler raus. Hast du wieder mindestens einen Spieler, der eben diese Rolle sehr, sehr gut füllen kann. Und Kemba Walker ist natürlich besonders, enthusiastisch, was diese Playoffs angeht, denn in 8 Jahren Charlotte war er zweimal in den Playoffs, ist nie über Runde 1 hinausgekommen und hat dann nach dem Spiel eben auch gesagt, dass das der Grund war, warum er damals nach Boston gegangen ist, weil er eben die Möglichkeit gesehen hat, das in Boston zu schaffen, zumindest mal über diese erste Runde rauszukommen. Und Joel Embiid, ja, der war dann nach dem Spiel auch relativ deutlich, auch mit sich selber. Also er hat auch selber gemerkt, dass es eben nicht sein bestes Spiel war, obwohl er schon relativ gut gespielt hat. Hat gesagt, ich fühle, dass der Fokus nicht immer da war, wir waren nicht immer fokussiert und wir müssen einfach mal uns selber so ein bisschen im Spiegel angucken und besser machen, heißt Videos studieren, gucken, was man falsch gemacht hat und dann wieder in der nächsten Saison stärker zurückkommen. Dann hat sich noch Tobias Harris im Spiel verletzt, musste im dritten Viertel raus, kam im vierten Viertel wieder. Das sind alles so Sachen, die da eben zusammenkommen und natürlich Coach Brown, das große Fragezeichen bei den Philadelphia 76ers, ob er denn noch länger dort an der Seitenlinie stehen wird.
Die Boston Celtics also in der nächsten Runde 4-0 gegen die Philadelphia 76ers. Ein Spiel haben wir noch. Die Utah Jazz gewinnen gegen die Denver Nuggets mit 129-127, führen jetzt mit 3-1 in dieser Serie. ich habe gedacht, es wird spannender, aber es war ein Wettschießen zwischen Jamal Murray und Donovan Mitchell. 50 zu 51 zwischen den beiden.
Wahnsinn. Also auch hier wieder richtig, richtig starke Einzelleistung. Du hast gesagt, Donovan Mitchell 51 Punkte und Jamal Murray 50 Punkte. Damit reißt sich Donovan Mitchell auch in eine wirklich sehr, sehr illustre Reihe ein, nämlich mit Michael Jordan, Will Chamberlain und Allen Iverson, die einzigen Spieler, die je mehrfach 50 Punkte in einer Saison in den Playoffs geschossen haben. 18 seiner 51 Punkte hatte er auch im vierten Viertel erst. Das brauchten sie dann eben auch, weil auf Seiten der Nuggets eben Jamal Murray mit seinen 50 Punkten auch sehr, sehr gut dabei war. Dazu kam dann bei den Denver Nuggets übrigens auch noch, dass Nikola Jokic 29 Punkte gemacht hat und sogar 3 Dunks hatte. Also wirklich eine sehr, sehr starke Leistung von den beiden Spielern, die eben alles versucht haben, dann ihr Team da noch auf die Seite Sieges zu bringen. Aber natürlich gegen Donovan Mitchell dann auch, beziehungsweise Pech hatten, gegen Donovan Mitchell spielen zu müssen, der ja im ersten Spiel der Serie schon 57 Punkte hatte, insgesamt bei 39,5 Points per Game steht in dieser Serie. Also wirklich, wirklich sehr, sehr stark von Donovan Mitchell bisher in dieser Serie. Die erste Halbzeit, die war noch extrem knapp, insgesamt 12 Lead Changes und 4 Unentschieden gab es in dieser ersten Halbzeit. Die größte Führung war 8 Punkte von den Denver Nuggets. In der zweiten Hälfte kamen die Jazz dann ein bisschen stärker rein. Holten sich da den knappen Sieg. Und Jamal Murray, der hat dann danach aber auch ganz klar gesagt, natürlich, mittlerweile liegen die Denver Nuggets 3-1 hinten, aber sie sind noch nicht fertig. Er sagte nach dem Spiel, dass sie noch verdammt viel Kampf in sich haben und man ja von Spiel zu Spiel sehen muss, ein Spiel nach dem anderen. Und am Ende entscheidet sich dann, wer weiterkommt und wer nicht.
Aber die Utah Jazz im Moment in der Leading Position, was diese Serie angeht. Nächste Nacht geht es weiter mit weiteren 4 Spielen und wir werden dann in den nächsten Tagen natürlich wieder darüber berichten, wie die Playoffs hier laufen. Heute Nacht werden die Milwaukee Bucks gegen die Orlando Magic spielen, die Houston Rockets spielen hier gegen die Oklahoma City Thunder, die Indiana Pacers versuchen, gegen die Miami Heat das Ausscheiden vor dem Ausscheiden zu bewahren und die Lakers versuchen, gegen die Trailblazers auf 3-1 davon zu ziehen. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu der letzten Nacht. Ja, Luka Doncic, ein Star, der schon vorher einer war, ist jetzt ein richtiger Superstar. Danke, Patrick.
Sehr gerne.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.